Wiesbaden!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 69 vom 14. Februar 2021. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße heute gleich zwei Interviewgäste. Paul Lutterbüse war Spieler beim SVW in Wiesbaden, ist aus dem Nachwuchsleistungszentrum bis zu den Senioren aufgestiegen, hatte einen Profivertrag, aber 2017 ging es dort nicht mehr weiter für ihn. Mit ihm möchte ich mich heute darüber unterhalten, wie das Leben in einem NLZ aussieht und warum es Talente beim SVW so schwer haben. Hallo Paul.
Hallo, guten Tag.
Außerdem begrüße ich Stefan Lutterbüse, Pauls Vater, der uns aus der Elternperspektive schildern kann, was es bedeutet, wenn das Kind Leistungssportler ist. Hallo Stefan.
Hallo Gunnar.
Schön, dass ihr beide Zeit für uns habt, für uns als Podcast und als Hörer des Podcasts vor allem. Paul, nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du bist kürzlich 23 Jahre alt geworden.
Ja, stimmt. Ist jetzt schon 2 Wochen her, aber vielen Dank trotzdem.
Ja, das zählt noch. Das nehmen wir doch mit. So. Vom Alter her würdest du eigentlich super in den aktuellen SVW-Kader passen. Da sind ja eine ganze Reihe Spieler, so Anfang 20. Warum das nicht der Fall ist, besprechen wir gleich. Aber lass uns doch gerne vorne anfangen. So die klassische Frage, wann und wo hast du mit dem Kicken angefangen?
Ja, das war dann schon relativ früh. Also ich glaube mit 3, 4 Jahren habe ich immer wieder mit Bällen rumgespielt, bis mein Vater mich dann einfach bei Grün-Weiß angemeldet hat. Und Grün-Weiß Wiesbaden, kleiner Verein in Wiesbaden, und ja, da hat es dann halt eben angefangen, ganz früh in der Bambini-Jugend und dann immer weiter, bis ich irgendwann dann, ich glaube mit 11 Jahren, schon nach Wien gewechselt bin.
Mhm. Ja. Stefan, wann hattest du so zum ersten Mal den Gedanken, der Junge macht das richtig gut, vielleicht ist er sogar besser als seine Kumpels, da könnte ein bisschen mehr gehen, als jetzt einfach nur so aus Spaß rum vor sich hinkicken?
Naja, auf jeden Fall habe ich sofort gemerkt, dass er wesentlich besser als ich bin. Das hat man sofort gemerkt. War einfach absehbar. Der Paul ist dann auch schon von klein auf immer einen Jahrgang hochgezogen worden, obwohl er eigentlich nicht der Größte war. Aber er hat sich immer ganz gut durchgesetzt. Und der Punkt war eigentlich dann, als es zum Schulwechsel ging. Das war eigentlich der interessante Punkt, weil in der 4. Klasse gab es sozusagen über den Kindergarten und beziehungsweise über die Grundschule gab es Sichtungstrainings. Ja, und da war der Herr Peukmann kam da ins Spiel. Mhm. Und der Paul ist dann sozusagen, glaube ich, in der 4. Klasse in so eine Talentgruppe von Peukmann gewechselt.
Genau, es war in der 3. Klasse.
Ja, und hat da einfach mit denen mittrainiert. Und dann ging es halt später um die Schule und dann ist er eben
aufs Eli-Heuss-Gymnasium. Das ist halt eben die eine Sportschule in Wiesbaden auch direkt. Und die arbeiten halt eben, oder ganz eigentlich dieser Talentförderung, hieß das Talentförderung Wiesbaden, zusammen, eben dieses Sichtungssystem, das schon früh anfängt, 3., 4. Klasse, die Spieler zu sichten. Und darüber bin ich dann halt eben auf die Eli-Heuss-Schule gewechselt, die dann auch eben, wodurch dann auch eben der Kontakt zu Wien letztendlich hergestellt wurde.
Mhm. Genau. Soweit ich weiß.
Und es gab es war ganz lustig, und zwar gab es, also er ist dann in der Talentförderung und auch im Verein relativ auffällig gewesen. Und er hatte dann auch eine Einladung zum Probetraining bei Mainz 05. Und da sind wir dann auch mehrere Wochen gewesen. Und letztendlich war dann die Entscheidung, gehe ich zu Mainz 05 oder gehe ich zu Wien? Und der wäre dann mit so Spielern wie dem Riedle Baku zusammen, Finn Damen oder sowas. Das war die gleiche Altersgruppe. Mhm. Bei Mainz 05 oder sowas. Und Paul hat sich dann eben für Wien entschieden. Ja, wir haben das als Eltern haben wir nicht eingegriffen. Wir haben schon gedacht, Mainz ist vielleicht okay, aber Paul war sehr angetan von Herrn Peukmann.
Okay. Gut, ist ja vielleicht auch, ja, wobei von der Fahrerei gibt es sich wahrscheinlich nicht viel. Ich meine, wenn man jetzt so nach Wien auf den Hallberg fährt oder rüber nach Mainz, das ist wahrscheinlich jetzt kein Riesenunterschied, ne?
Nee, das passt nicht, ja.
Genau. Ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen, der bei der Eintracht spielt, der auf der Eli-Heuss ist, oder? Gibt's das?
Ja, es gab, also der Großteil war letztendlich doch Wien und Mainz, aber es gab immer vereinzelte Spieler, die auch bei der Eintracht waren. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so den Überblick. Es kann sein, dass jetzt auch mehr Eintracht-Spieler auf der Schule sind. Aber wir hatten auch die ein oder anderen Spieler von der Eintracht, das stimmt, ja.
Aber das ist dann tatsächlich eine Entscheidung vom von dem Spieler oder Schüler oder den Eltern. Also da wird jetzt nicht irgendwie, dass die Vereine sich das irgendwie untereinander aufteilen, den kriegst du, den nehmen wir.
Nee, so ist es nicht. Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass die Vereine da so viel untereinander kommunizieren. Es geht dann letztendlich doch über den Spieler zum Großteil.
Es ist ja auch sehr früh. Es ist ja dann eigentlich die, ich glaube, die U11 oder U12 letztendlich, um die es da geht. Ja. Und das ist noch vor dem Leistungsbereich. Also
genau.
Das geht erst dann ab 16 los.
Ja, ja, ich glaube, C-Jugend ist dann da, wo es dann quasi ernst wird, das
genau,
der Leistungsbereich. Ne?
Ja.
Was bedeutet das dann so konkret, also auch vorher schon, wie ist da so das Trainingspensum und wie ist das dann im Leistungsbereich? Wie oft in der Woche trainiert man da und was passiert da sonst noch?
Ja, also wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, hatten wir damals auch schon dreimal die Woche Training und halt natürlich die Spieler am Wochenende. Also so viel hat sich das jetzt zu dem, sagen wir mal, zu dem U15, U17, U19 Bereich, so viel nimmt sich das nicht. Du trainierst vielleicht einmal die Woche weniger im frühen Bereich. Ja, es ist dann eher doch die Intensität, würde ich sagen, die wodurch sich das dann unterscheidet.
Ja. Gibt es dann auch so Geschichten wie, weiß ich, dass schon, keine Ahnung, in den Kraftraum gegangen wird oder extra so Athletikeinheiten oder solche Sachen? Oder ist das eigentlich immer Training auf dem Platz mit dem Ball?
Also das gab es in dem frühen Alter jetzt, also zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Bereich war, gab es das eigentlich noch nicht. Nee, da sind wir erst ab der U15 dann richtig in den Kraftraum gegangen, vielleicht auch schon U14 ein bisschen, aber 12, 13, 11 ist alles noch ganz, war zumindest bei uns mehr mit Ball und alles.
Ja.
Mehr auf Spaß auch noch ein bisschen ausgelegt.
Welche Erwartungen hattest du, als du da so ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen bist? Oder welche Erwartungen hat vielleicht auch der Verein geweckt?
Ja, was heißt Erwartung? Ich wusste eigentlich gar nicht richtig, was mich erwartet. Also viele Freunde von mir waren halt schon im NLZ, die meisten dann doch bei Mainz 05, sondern auch alle meine Klassenkameraden zu der Zeit. Und klar, man hat das schon so ein bisschen gehört, wie es da abläuft. Deswegen hat man erstmal schon einen gesunden Respekt, weil es wird ja auch trotzdem jedes Jahr aussortiert, U11, U12, U13, es fliegen immer wieder ein paar Spieler raus, die es einfach nicht schaffen von der Leistung her. Klar macht man sich da ein bisschen Kopf, aber ich bin eigentlich relativ gut angekommen dort und konnte ganz unbefreit aufspielen und habe noch gar keinen Druck gemacht. Und deswegen war das eine sehr schöne und spaßige Zeit zu dem Zeitpunkt
für mich. Du sagtest, da waren auch so deine ganzen Klassenkameraden, dann viele auch bei Mainz. Wart ihr eine reine Fußballklasse oder sind da auch andere Sportler dann in den Klassen?
Ja, also wir waren keine reine Fußballklasse, wir waren gesplittet Fußball, Volleyball und Handball.
Genau.
Und der Großteil war schon Fußball, ein Teil Handball und ein Teil Volleyball. Der Großteil war aber, wie gesagt, Fußball.
Ja. Du hast dann auch einige Male für die hessische U18-Auswahlmannschaft gespielt. Wie nah warst du da vielleicht auch an der Nominierung für eine DFB-Mannschaft in dem Alter?
Ich war eigentlich quasi, ich glaube, das mit der Hessen-Auswahl hat in der U14 auch angefangen, U13, U14.
Ach, vorher auch schon, okay.
Genau, und seitdem war ich eigentlich immer dabei bei der Hessen-Auswahl, habe jedes Jahr auch, es gibt immer im Sommer so einen Länderpokal, da spielen halt quasi alle Bundesländer gegeneinander und da ist halt eben dann diese Sichtung für die Nationalmannschaft. Und genau, da habe ich jedes Jahr mitgespielt, auch relativ erfolgreich. In dem U16 Jahr wurde ich dann auch eingeladen zur Nationalmannschaft, zu drei Lehrgängen, da war ich dann dreimal dabei. Ja.
Also zum Einsatz in einem Jugendländerspiel kam es dann nicht.
Nee, da gibt es eine schöne Geschichte und zwar war er im Ersatzkader. Es gab, glaube ich, einen 20er-Kader zuerst und dann gab es einen Ersatzkader und dann hatten die uns an einem Wochenende gesagt, es kann sein, dass er nachnominiert
wird.
Für die erste Mannschaft und das war halt so, das war dann mehr oder weniger. Es hätte sein können, dass ein Anruf gekommen wäre, dass er jetzt los muss. Aber der kam dann nicht, hat sich dann erledigt.
Das war dann ein Länderspiel in Belgien. Da war ich, wie gesagt, vorher auf den Lehrgängen, habe mich auch echt gut gemacht. Wir hatten, glaube ich, ein Testspiel gegen Dresden. Da habe ich zweimal getroffen. Aber anscheinend hat es dann wohl doch nicht gereicht. Da ist auch, sage ich jetzt mal, als Spieler von Wien Wiesbaden hat man da jetzt nicht die, also da hat man schon klare Nachteile, weil auch in dem Bereich schon die Nationalmannschaft eng im Kontakt ist mit den ganzen großen Clubs wie Schalke etc., Dortmund. Und selbst wenn da Spieler mal verletzt sind, werden die dann nachnominiert, weil die halt schon einen Namen haben. Mhm. Also da hat man es doch etwas schwerer dann als Spieler aus dem kleinen Verein. Und da hat's dann, war ich eben auf Abruf dann fürs Länderspiel und wurde nicht nachnominiert.
Okay.
Knapp vorbei.
Ja, na gut. Nochmal so zurück zum Thema Schule. So mit Schule und Fußball bleibt ja dann meistens nicht mehr viel vom Tag. Also wenn man jetzt dann regelmäßig trainiert, Schulaufgaben und natürlich vormittags der Unterricht. Stefan, hattet ihr als Eltern da vielleicht auch Sorge, dass das vielleicht ein bisschen viel werden kann, das Ganze?
Das hatten wir auf jeden Fall, weil, ich sag mal so, es wird zwar ab und zu gesagt, dass man sich auch um leistungsschwächere Schüler kümmert, aber das ist sozusagen nur die halbe Wahrheit. Also man hat dann teilweise Schüler auch bei Hausaufgaben beaufsichtigt in Wien, aber wenn es wirklich Probleme gegeben hätte, hätte man ihn sozusagen ein bisschen vom Trainingsbetrieb rausnehmen müssen, um das aufzufangen. Wir haben halt Glück mit ihm gehabt, also er war eigentlich ein ganz guter Schüler. Vor allen Dingen in dem Bereich der Altersgruppe 13, 14, 15, da war eigentlich schulmäßig, gab es da keine großen Probleme. Später war das dann ein bisschen anders, hat er ein bisschen nachgelassen, aber das war eigentlich soweit okay. Was halt stimmt ist, es gab eigentlich Schule und Fußball. Ja. Das war mehr oder weniger das ganze Leben. Ja. Und wenn beim Fußball irgendwas nicht lief, dann hat er halt echt schlechte Laune gehabt oder so. Ja. Und es hat also einen wahnsinnig großen Einfluss gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war ja eigentlich auch das Ding, was er machen wollte. Und ich weiß, dass wir, also meine Frau hat manchmal nur den Kopf geschüttelt oder so, dann auch geflucht, scheiß Fußball sozusagen, ja. Aber es war halt so, wir waren am Wochenende dann immer irgendwie unterwegs auf Spielen und während der Woche ist halt eben auf dem Hallberg gewesen. Ja, so war das eben. Ja. Und das über 8 Jahre lang, mehr oder weniger.
Okay. Wart ihr da auch irgendwie eingespannt, so als Elterntaxi oder in sonstiger Weise?
Eigentlich nicht. Also es gab genug Eltern, die dann auch immer mal wieder gefahren sind. Da wurde es schon auch immer abgewechselt. Es gab Fahrgemeinschaften. Also es war nicht so, dass die Eltern dann überall hinkuschieren mussten. Ich denke, das wurde dann schon recht fair aufgeteilt.
Wen hatte auch einen Fahrdienst?
Genau. Ja, genau. Der hätte ich jetzt auch gefragt. Ja.
Genau. Das war auch super praktisch. Da wurden alle Jungs aus Wiesbaden dann eingesammelt und alle zusammen hochgefahren. Mhm. Das war schon sehr praktisch.
Die Elli-Heuss-Schule nennt sich ja auch so, ist das nicht auch so eine, wie nennt sich DFB-Elite-Schule, glaube ich, oder wie ist der Ausdruck? Ne?
Genau.
Wie sieht da jetzt so die genaue Förderung dann jetzt an der Schule dann aus? Abgesehen davon, dass dann vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch da ist, wenn die Jungs dann nachmittags dann zum Fußball müssen. Aber was passiert noch so in der Schule selbst?
Genau, also wir hatten zum einen zusätzlich zum Sportunterricht noch extra Fußballtraining, 1 bis 2 Mal die Woche. Und wir hatten dann quasi noch einmal, das war immer mittwochs oder donnerstags, war dann auch nach der Schule, sind wir alle zusammen da ins Europaviertel in Wiesbaden, ins Camp Lindsay gefahren, haben dann dort in der Paulinenklinik gegessen und Hausaufgaben alle zusammen gemacht. Und da wurde sich schon auch um die schulischen Sachen gekümmert und dann anschließend nochmal Training. Also das war dann immer mittwochs oder donnerstags, einer von beiden Tagen. War dann immer quasi so ein ganzer Tag nochmal nach der Schule für Fußball und Hausaufgaben extra.
Ja. Ich habe so im Bekanntenkreis auch ein paar Familien, bei denen die Kinder in verschiedenen Sportarten in diesen Talentförderklassen sind oder das Angebot dazu hatten. Das wird teilweise auch durchaus kritisch gesehen, gerade weil da teilweise schon in jungen Jahren noch ein ziemlicher Druck dann irgendwie auch aufgebaut wird. Beispielsweise, wenn dann die sportlichen Leistungen nicht mehr für die Förderung ausreichen, muss man im Extremfall dann auch die Schulklasse oder diese Sportklasse dann verlassen. Wie war das da für euch, Stefan? Habt ihr da auch so ein bisschen die Sorge gehabt, dass das Ganze vielleicht irgendwie, ja, weiß nicht, zu stressig werden könnte?
Also wir haben das sicherlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen kritisch betrachtet oder kritisch begleitet, aber letztendlich hatten wir nicht das Gefühl, dass es für den Paul ein Problem ist. In der Schule kam er eigentlich aber ganz gut klar. Was auch gut war der Klassenverband. Also er hat wirklich da Freundschaften, die pflegt er heute noch mit den Jungs. Und das Konkurrenzverhältnis war auch, sag ich mal, man könnte ja glauben, dass in so einer Klasse wahnsinnige Konkurrenzverhältnisse herrscht miteinander, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein großes Problem war. Ja, also die haben sich wirklich gut verstanden. Wahrscheinlich lag es auch daran, weil sie in unterschiedlichen Vereinen gespielt haben. Ja. Aber das war schon okay. Und für uns war immer das Kriterium, dass er halt in der Schule gut mitkommt und dass er ja, dass er sozusagen als Persönlichkeit irgendwie einen ausgeglichenen Eindruck macht oder so. Und da das auch gut mitnimmt und annimmt. Und wir hatten echt nicht den Eindruck, dass ihn das gestresst hätte. Ja. Fußball hat ihm einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es gab andere Spieler, das hat man gemerkt, wenn man dann sozusagen, wenn es dann immer wieder gegen Ende der Saison ging, um die Frage, seid ihr nächste Saison noch dabei oder so, das war für andere Spieler wesentlich kritischer. Bei Paul war das eigentlich nie so ein Problem. Ja. Das war immer klar, dass er da das nächste Jahr auch macht. Und insofern glaube ich, war es okay.
Mhm. Ja. Ja, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, nee, eigentlich wurde alles.
Okay, okay. Man hört ja, wenn man so von Fußballprofis Interviews liest oder sieht im Fernsehen und uns da so um die Jugend geht, da ist dann häufig ist dann irgendwie so das Thema, dass sie so für ihren Traum vom Profi-Dasein in der Jugend auf wahnsinnig viel verzichtet haben, weil sie halt eben mit Training und Spielen halt so ausgelastet sind. Da blieb dann kaum Zeit, um mal auf Partys zu gehen oder andere Freizeitaktivitäten. War das bei dir auch so, Paul? Also ich meine, du hast schon vorhin schon gesagt, dass schon der Alltag ziemlich ausgefüllt war.
Ja, also so war es schon. Ich habe eigentlich, wie schon gesagt, nur Fußball gespielt und Schule gemacht. Partys war ich auch nie, bis ich dann 18, 19 war. Dann hat es dann angefangen, wo auch Fußball dann etwas weniger wurde oder wo es dann auch mit wem, sage ich jetzt mal, vorbei war. Dann war ich natürlich dann auch dementsprechend öfter auch mal unterwegs und habe mir auch mehr Zeit für sowas genommen, weil es meiner Meinung nach auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört und wichtig ist. Aber ja, man verzichtet schon auf sehr viel. Man kann auch quasi nicht, man hat ja die Spiele, man will auch nicht vor dem Spiel abends dann noch irgendwie lange weg sein. Und wenn man diszipliniert ist und was erreichen will, sage ich mal, sollte man schon auf solche Sachen verzichten.
Hm. Ja. Wenn du so, ich sag mal, so durch die, auch durch diese jährliche Auswahl, die gerade eben angesprochen wurde, eigentlich immer so durchmarschiert bist und es immer klar war, du kommst auch in die nächste Jugendmannschaft, hat man dann schon mal irgendwann das Ziel zu sagen, jetzt will ich auch bis zum Profi schaffen? Das könnte vielleicht tatsächlich klappen oder war das eigentlich gar nicht dein Ziel? Du klingst auch relativ abgeklärt, dass du das so, ich sag mal, hingenommen hast, aber dass du dich jetzt da nicht für, ich sag mal, völlig aufgeopfert hättest oder gar keinen Plan B im Leben hattest.
Nee, also sowas nicht. Ich wollte natürlich, ich wollte, seitdem ich angefangen habe, wollte ich Fußballprofi werden. Klar, ich denke, das ist bei jedem so, der dann auch den Schritt wagt ins NLZ, weil sonst könnte man ja theoretisch einfach just for fun irgendwo mit seinen alten Freunden kicken im Dorfverein. Aber ich bin schon mit der Intention dahingegangen, um auch Fußballprofi zu werden. Habe auch dann schnell gemerkt, dass ich vielleicht ganz gute Chancen hätte, wenn ich an mir arbeite und ein bisschen Glück habe. Deswegen, aber ich hatte natürlich auch mit der Schule, dadurch, dass ich dann schulisch abgesichert war mit dem Abitur, auch immer den Plan B, noch was anderes zu machen. Aber mein Hauptplan war natürlich, Fußballprofi zu werden, das kann man schon so sagen, ja.
Ja. Du warst dann bis einschließlich der A-Jugend im Nachwuchsleistungszentrum, warst 2017 auch mal mit den Profis im Wintertrainingslager und im Sommer wurdest du dann für den Profikader nominiert. Und kurz danach warst du dann plötzlich raus. Was ist da passiert?
Genau, also das ist ein bisschen komplizierter. Wir hatten in dem Jahr, ich hätte eigentlich schon das Jahr davor mit den Profis ins Trainingslager fahren sollen, da habe ich mich leider verletzt. Ja, das wäre dann bei mir noch das erste A-Jugendjahr, man hat ja mal 2 Jahre in der A-Jugend. Mhm. Das wäre dann mein erstes A-Jugendjahr gewesen, da habe ich mich dann leider verletzt, war etwas länger verletzt und dann halt eben im zweiten Jahr. Das Ding war, dass es auch gut lief im Trainingslager, ja, alles war super. Und dann kam halt ein Trainerwechsel bei den Profis. Nach dem Trainingslager haben die den Trainer gewechselt, der Herr Rehm kam dann, wurde dann als Trainer nominiert. Und der Fröhling ist gegangen, meine ich.
Freiwillig.
Freiwillig, ja. Genau. Und ja, beim Frühling war ich dann halt wie gesagt dabei und dann als der Rehm kam, war ich nicht mehr dabei. Woran es jetzt genau liegt, kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat ein Spiel mal gesehen, da haben wir gegen Darmstadt gespielt in der Liga, in der A-Jugend. War jetzt nicht mein bestes, auch nicht mein schlechtestes Spiel, einfach ganz normal. Aber das war wirklich das einzige Mal. Ich habe dann gar nicht mehr mit trainiert. Kann auch daran gelegen haben, dass wir mit der A-Jugend erfolgreich waren. Ja, wir sind ja in dem Jahr Hessenmeister geworden. Mhm. Haben bis zum Ende ganz oben mitgespielt, wurden dann letztendlich Hessenmeister. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit über den Vertrag, dass ich nach meiner A-Jugend ein Jahr bei den Profis bin. Ja, ja. Das hatte ich ja im Vertrag drin, ein Jahr Profis. Und dann wurde mir eben, beziehungsweise also, wurde es dann langsam klarer und klarer, dass wir Hessenmeister wurden mit der A-Jugend. Und dann wurde mir, wenn man Hessenmeister wird, hat man noch zwei Relegationsspiele. Man spielt dann gegen den Meister aus der Rheinland-Pfalz um den Aufstieg in die U19-Bundesliga.
Ja.
Ja, und dann halt eben kurz vor diesen Aufstiegsspielen hat mich dann der Herr Döring rausgezogen, mein ehemaliger A-Jugendtrainer, und hat mir mitgeteilt, dass die mit mir nicht mehr planen, ja, für das nächste Jahr Profis. Dass die mit mir nicht mehr planen und dass sie den Vertrag gerne auflösen möchten. Ja. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Und dann war der Vertrag aufgelöst und mein Profijahr war hinfällig. Natürlich war das dann vom Zeitpunkt her nicht so schlau gewählt oder nicht so dankbar gewählt von wen, weil eben die Saison halt schon fast fertig war. Und man hat ja die ganze Zeit gedacht, dass ich quasi das Jahr noch bei den Profis bin, das nächste Jahr, und habe dementsprechend mich nicht wirklich umgeschaut nach anderen Vereinen. Ich hatte war bei einer Berateragentur dabei. Die haben mich dann auch nicht so wirklich umgeschaut, weil ich dachte, dass ich das nächste Jahr bei den Profis bin. Und dann kurz vorher wird mir gesagt, nein, das reicht nicht, beziehungsweise wir wollen dich nicht bei den Profis haben im nächsten Jahr. Ja, das war dann eben vom Zeitpunkt sehr, sehr ungünstig gewählt, meiner Meinung nach.
Das heißt, so richtig klar ist dir nicht geworden, was dann so der Punkt war, ob man dann einfach dass das Profi-Trainer-Team dann gesagt hat, okay, wir glauben nicht, dass der Junge es packt, oder ob es noch andere Gründe gab, das ist jetzt gar nicht so richtig rausgekommen.
Also dazu muss man wissen, dass das war ja die Saison, wo Rehm auf Platz 17 gestartet ist und dann bis zum Saisonende auf Platz 7 hoch ist. Das heißt, die erste Mannschaft von Wien hat, glaube ich, 33 Punkte geholt in der Rückrunde. Und interessant ist natürlich, was hat der Verein daraus geschlossen? Der hat daraus geschlossen, dass wir, wenn wir zwei solche Hinrunden nur in der Rückrunde spielen, dann steigen wir auf. Und ich glaube, dass man damals dann sozusagen alles gesetzt hat, um aufzusteigen. Man hat also den Kader konsequent darauf ausgerichtet, aufzusteigen. Und der Paul war nicht der Einzige, der geflogen ist. Zur gleichen Zeit haben sie zwei Spieler aus der ersten Mannschaft, die ein Jahr vorher, nämlich im 97er-Jahrgang hochkamen, nämlich den Jan Bangert und auch den Michael Akoti. Akoto haben sie sozusagen auch den Vertrag gekündigt oder wollten ihn kündigen. Ja, das heißt, sie haben mit einem Schlag alle Jugendspieler abrasiert. Und das hat meiner Ansicht nach, glaube ich, nur den Hintergrund, dass sie fürs nächste Jahr unbedingt aufsteigen wollten.
Und ja.
Die Spieler sozusagen oben ausbilden oder ihnen eine Chance geben wollen.
Okay. Ja, es ist interessant, weil ich sag mal so von außen betrachtet, also ich jetzt leider nicht in den tiefer drin stecke, sondern das immer nur so als Fan, der quasi betrachte, ich sehe, dass halt eigentlich im Prinzip jedes Jahr kommen so ein oder auch manchmal mehrere Nachwuchsspieler so in den Profikader rein, die dann aber eigentlich doch so gut wie nie mal zum Einsatz kommen. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, die hat man halt, weil man eben eine gewisse Anzahl an U23 oder diese Local-Player-Spiele braucht, um da den Vorgaben zu entsprechen. Aber dass die jetzt gar nicht unbedingt eine gute Chance haben, tatsächlich auch mal eingesetzt zu werden. Das wird ja jetzt eher dagegen sprechen, wenn ihr sagt, so von wegen, ja gut, man hat jetzt, ich sag mal, vielleicht auf erfahrene Spieler gesetzt, weil man klar auf Aufstieg auf den Aufstieg gesetzt hat. Wie war das so, eure Innensicht? Haben da Jugendspieler tatsächlich eine Chance? Also so das Jahr vorher, Jan Bangert und Michael Akoto, richtig viel gespielt haben die ja auch nicht.
Nee. Meiner Meinung nach haben Jugendspieler bei Wien keine Chance. Wenn man sich die letzten 8, 9 Jahre anguckt, hat es ja im Prinzip eigentlich keiner geschafft, mal mehr als 7, 8 Spiele in der Startelf zu stehen oder überhaupt zu spielen. Ja. Keiner von denen, die irgendwie hochgekommen sind. Die letzten Jahre wurden die Verträge dann auch immer wieder aufgelöst oder die Spieler wurden ausgeliehen oder sind gewechselt. Ja, also im Prinzip hat es keiner geschafft. Es werden jährlich dann immer wieder 3, 4, 5 U21 Spieler in genau dem gleichen Alter von anderen Vereinen gekauft. Aus halt, sag ich mal, viel aus zweiten Mannschaften, zum Beispiel der Bundesliga-Clubs auch. Genau. Also das Argument, dass man mehr auf erfahrene Spieler setzt, finde ich, wird dadurch etwas in Frage gestellt. Dadurch, dass halt dann jedes Jahr wieder ganz viele andere U21-Spieler gekauft werden. Ja.
Ja.
Man muss halt sagen, dass es gab, als die A-Jugend von Paul, der Jahrgang 98, 2017 Meister geworden ist in der Hessenliga und die sind dann aufgestiegen. Da gab es ja auch vom Verein ab und zu mal sozusagen das Bekenntnis, vor allen Dingen damals, als die zweite Mannschaft abgestellt worden ist, dass man mehr in die A-Jugend investiert und möchte gerne die A-Jugend in die Bundesliga bringen. Ja, und die Idee war natürlich, dass wenn ich A-Jugend-Bundesliga spiele, dass ich dann potenziell mehr Spieler rausziehen kann für die erste Mannschaft. Aber das Ganze ist halt nicht nachhaltig gewesen, weil die Mannschaft ein Jahr später wieder abgestiegen ist. Und jetzt spielt man zwei Jahre lang schon in der Hessenliga und du kriegst einen Hessenligaspieler nicht auf das Niveau von einem Kader von der dritten Liga. Das geht nicht. Das geht vor allem nicht in einem Jahr. Also da brauchst du einen viel, viel längeren Plan, um das zu schaffen. Und solange du keine A-Jugend-Bundesliga hast, zwei Jahre lang durchgängig, sind die Chancen relativ gering.
Ja.
Die Frage ist halt, natürlich kann man sagen, vielleicht ist die Qualität der Spieler auch nicht gut genug. Ja, kann schon sein. Aber die Frage ist, wie kriegt man denn gute qualifizierte Spieler zu wen, wenn die in der Hessenliga spielen, in der A-Jugend?
Ja, ja, genau, das war ja auch so der große Punkt. Also zwischendurch dann tatsächlich einmal in der A-Jugend-Bundesliga gespielt haben. Da war ja mal ganz glücklich, da hat man gleich bessere Perspektiven, auch andere Spiele von extern noch dazu zu holen, weil halt das halt auch ein Riesenargument ist. Das heißt, ihr würdet aber auch sagen, ich sag mal so, für die Entwicklung von jungen Spielern wäre es eigentlich, oder war es ein großer Fehler, die zweite Mannschaft abzuschaffen?
Würde ich schon so sagen, ja. Weil man sich eben halt in der zweiten Mannschaft, in der Oberliga gespielt, schon mit eben Herrenfußball ist was ganz anderes als Jugendfußball. Das merkt man sofort, wenn man aus der Jugend rauskommt. Und vor allem dann, wenn man aus der A-Jugend Hessenliga den Sprung in die dritte Liga macht, ja, habe ich auch am Anfang gemerkt, als ich dann bei den Profis mittrainiert habe, na klar, das ist ein riesiger Unterschied zunächst mal. Man braucht erstmal ein paar Wochen, um sich zu akklimatisieren und sich dran zu gewöhnen. Ja. Und da ist halt eben sowas wie die zweite Mannschaft perfekt, weil du hast schon Erfahrung, du kannst Erfahrung sammeln im guten Herrenbereich, der Oberliga ist ein guter Bereich, im guten Herrenbereich und das macht dann auch schon sehr viel aus, denke ich, wenn man dann von dort dann quasi zu den Profis kommen würde.
Ja, ja, absolut. Das ist auch, das ist im Prinzip Wasser auf meine Mühlen. Also ich habe das auch nie so richtig verstanden. Also damals, ich meine, klar, vielleicht sparst du ein paar Euro, aber ich denke so als Übergang oder auch, es wird ja auch immer mal wieder dann für sich von den Profis, wenn da einer verletzt war, dass er sich da auch mal wieder über ein paar Spiele wieder anbieten kann, so in der zweiten Mannschaft, war das eigentlich auch mal eine ganz gute Gelegenheit. Ja. Aber gut, da muss ich, glaube ich, mal an anderer Stelle mal gucken, ob ich mal ein Interview kriege, ob wir diese Entscheidung noch mal irgendwo hinterfragen können. Ja, dann zurück zu dir. Nachdem es dann beim SVW nicht weiterging, bist du dann nach Mainz zu Fortuna Mombach gewechselt und später zu TSG Wörsdorf. Von welchen Ligen sprechen wir da?
Ja, das war dann letztendlich nur noch Gruppenliga. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt durch die ganze Sache mit Wehen etwas die Lust verloren und die Motivation verloren, weil es dann doch schon sehr, 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 sehr undankbar gegenüber mir war. Ich war ewig in dem Verein und mir wurde so kurz vorher dann quasi gesagt, dass ich nicht mehr dabei bin. Und mir wurde das sogar so begründet, dass ich noch bei Laune gehalten werden sollte für die Spiele in der A-Jugend, die halt eben noch wichtig waren. Mhm. Und das, ich war schon sehr, sehr enttäuscht von allem. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe so viel investiert die ganzen Jahre über, echt auch sehr viel nicht gemacht, was andere gemacht haben. Und da ist bei mir dann einfach die Motivation ein bisschen geplatzt, habe dann so ein bisschen kleines Down gehabt und bin dann letztendlich zu zwei, drei Kollegen, die dann bei Mombach gespielt haben, hingewechselt und habe es dann wirklich nur noch aus Spaß gemacht und da ging es dann auch gar nicht mehr irgendwie um Ambitionen, sondern erstmal wieder anzufangen mit Fußball und wieder Spaß zu finden. Ja.
Ja, Paul hatte ja uns als Eltern auch total überrascht, weil das war wirklich ein hartes Jahr, das letzte Jahr A-Jugend, weil er nämlich sein Abitur ja schon das Jahr vorher hatte, da war ja G8. Das heißt, das ganze zweite A-Jugendjahr war sozusagen schulfrei.
Ja.
Und das war, wir haben dann so als Eltern gesagt, naja, aber schreib dich mal in der Uni ein, guck dir mal ein paar Sachen an und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie, er war dann in Sportwissenschaft eingeschrieben geschrieben, hat auch den Sport, diesen Eingangskurs oder diese Prüfung gemacht. Mhm. Aber letztendlich war das alles nichts für ihn. Und als das dann im Mai, glaube ich, bei Wien auseinanderging, das haben sie mir im Mai gesagt, und also sehr spät, dann hat er sozusagen Anfang Juni sich neu orientiert, und dann hat er uns überrascht und sagt, er beginnt jetzt ein duales Studium im September. Ja. Und das hat er dann auch gemacht, und dieses duale Studium war halt so von der Zeit, dass er Brenner weniger 7 Tage die Woche beschäftigt war mit seinem dualen Studium, weil er hat es nämlich in einem Hotel gemacht, in Königstein.
Genau. Ich habe Gesundheitsmanagement studiert, mhm, und war dann mein praktischer Teil dann in einem Hotel in Königstein im Sport- und Fitnessbereich, und da hatte ich halt Schichtdienst, sprich auch an Wochenenden, und dann war es schwer, mit dem Fußball das unter einen Hut zu bringen.
Also, okay. Das heißt, so wie es zum Beispiel Michael Akoto gemacht hat, dann so in die zweite Mannschaft dann von Mainz 05 rüber, das war dann dadurch eigentlich keine Option mehr, weil du gesagt hast, also Richtung Profifußball, das Thema ist erledigt. Du konzentrierst dich jetzt dann auf Ausbildung und Beruf.
Genau, ich war dann noch ein bisschen mit meinen Beratern im Gespräch. Wir haben geguckt, ja, was kann man jetzt noch machen, so spontan, weil ja doch alles dann sehr, sehr spät war. Die meisten hatten halt ihre Kaderplanung dann schon vollzogen und haben schon fast wieder mit der Vorbereitung angefangen. Ja. Und ich stand halt mit nichts da und hätte dann noch 1, 2, 3 Probetrainings irgendwo in der Regionalliga Nord-Ost gemacht oder machen können. Das war dann aber für mich dann eher uninteressant. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Strich und ich konzentriere mich erstmal voll und ganz auf mein Studium. Mhm.
Ja, jetzt sagst du spielst Fußball im Prinzip nur noch zum Spaß. Der Amateurbereich ist ja durch Corona ziemlich zum Stillstand gekommen. Wie stark fehlt dir das? Wie hältst du dich jetzt stattdessen fit?
Mir fehlt Fußball extrem. Ja, also ich habe wirklich in letzter Zeit gerade erst wieder super viel Spaß dran gefunden, Fußball zu spielen. Wir haben auch eine super Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, es macht trotzdem Spaß. Und dadurch fehlt es mir extrem. Fit halten habe ich anfangs echt noch gut gemacht, aber jetzt seit dem zweiten Lockdown und man einfach nicht, seitdem man einfach nicht weiß, wann es jetzt letztendlich weitergeht, ist es dann auch so ein bisschen, sage ich mal, in Vergessenheit geraten. Natürlich mache ich noch Sport, ich trainiere noch auch auf der Arbeit viel und gehe auch noch hin und wieder mal laufen. Aber könnte mehr sein, gebe ich ganz ehrlich zu.
So ein bisschen Lockdown-Blues, ja, das haben wir wahrscheinlich. Genau. Alle. Genau. Ja, du hast ja schon beschrieben, so das Verhältnis zum SVWW ist ja dann offensichtlich rapide abgekühlt, nachdem das ja ziemlich enttäuschend da so ein bisschen aus, was heißt bisschen, also nachdem das enttäuschend eigentlich auseinanderging. Wie ist denn so heute dein oder auch euer beider Verhältnis zum Verein? Seid ihr noch ein bisschen Fan? So guckt ihr euch die erste Mannschaft an oder habt ihr da jetzt gar nichts mehr mit am Hut? Wie würdet ihr das beschreiben?
Also ich bin da eher gar nicht mehr mit verbunden. Ich verfolge auch die Spiele nicht wirklich. Klar, man sieht es immer mal wieder, aber Fan würde ich auf gar keinen Fall sagen. Dafür sage ich mal, ich bin kein nachtragender Mensch oder ewig sauer, aber dadurch ist halt eben diese Verbindung zu dem Verein bei mir verloren gegangen. Und mein Papa guckt sich aber immer noch eigentlich die Spiele an und ist auch eigentlich immer im Stadion, wenn es geht.
Ja, das hat halt angefangen, als Paul beim NLZ oben war. Da bin ich halt dann auch regelmäßiger mal ins Stadion gegangen und das habe ich eigentlich auch seitdem gemacht. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie gedacht, scheiß Verein, ja, ich gehe da nicht mehr hin, sondern ich habe jetzt halt gesehen, was da passiert ist. Da habe ich gedacht, okay, Dorfverein, so macht man das eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem eigentlich Spaß gehabt. Und das fehlt mir auch im Augenblick sehr, dass ich ins Stadion kann. Ja, also das vermisse ich so ein bisschen. Also ich bin gern zu Wien gegangen. Und man kann über Rüdiger Rehmer sagen, was man will, aber ich glaube, das ist halt einfach auch ein Trainer, der irgendwie gut ist. Ja. Und das glaube ich, wenn es einer schafft, die wieder in die zweite Liga zu holen, dann ist es der Rehm. Ja. Und ich habe halt einfach irgendwie Befürchtungen, wenn er nicht mehr da ist, dass es dann bei Wien irgendwie anders aussieht, weil die handelnden Personen, die sonst noch so da sind, da haben wir halt einige von kennengelernt und das finde ich halt, das ist dann schwierig.
Okay. Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, war das damals trotzdem eine gute Entscheidung, mit Sportförderklasse, mit Nachwuchsleistungszentrum und den ganzen Sachen? Oder würdet ihr mit dem heutigen Wissen sagen, lieber nicht? Oder an welcher Stelle hättest du vielleicht gesagt, da hätte ich mich anders entschieden, beispielsweise zum 1:05 zu gehen oder solche Sachen?
Ja, es war eine gute Entscheidung. Ja, man hat auch viele Tugenden mitgenommen, die haben jetzt, denke ich mal, im späteren Leben auch noch sehr viel weiterhelfen, zum Beispiel Teamplayer-Fähigkeit, dann auch im Beruf sehr wichtig, oder Disziplin an sich. Ich war immer glücklich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte eine schlechte Zeit. Ja, ich hatte sehr viel Spaß am Fußball, vor allem bis zum U17, U18-Bereich. Ja. Ein Punkt, an dem ich hätte wechseln sollen, war, wenn ich jetzt im Nachhinein drauf zurückblicke, für meine Förderung wäre es am besten gewesen, wenn ich eben nach diesem U16-Jahr, also als ich auch beim DFB bei den Lehrgängen dabei war, ja, da hätte ich auf jeden Fall wechseln können und meiner Meinung nach, jetzt wenn ich später drauf zurückblicke, auch wechseln sollen. Und nicht diesen 3 Jahr oder 3-Jahres-Vertrag dann bei Wien unterschreiben sollen. Ja, da hätte ich meiner Meinung nach wechseln sollen.
Gibt es denn da zwischendurch dann auch Anfragen? Kamen da auch andere Vereine dann mal so zwischendurch dann auf dich zu und sagen, hier, bei uns ist es eigentlich auch ganz schön und eigentlich sogar noch viel schöner?
Ja, klar. Man war immer wieder mit der Eintracht im Gespräch und ich hatte zu dem Zeitpunkt halt keinen Berater, was auch ein Fehler war. Ja, da hatte ich Anfragen, habe aber gedacht, Berater braucht man nicht, Berater ist viel Scheinheiligkeit, aber ist dann doch letztendlich in dem Bereich sehr wichtig, wenn man den Verein wechseln möchte. Und ich hatte Anfragen auch von RB Leipzig konkret. Mhm. Und da hätte ich meiner Meinung nach jetzt wechseln sollen, aber gut, man kann es ja in dem Moment nicht wissen. Ja, ich war auch da noch glücklich bei wen, so ist nicht.
Ja, ist klar, das bringt ja auch jetzt nichts zu sagen, irgendwie da oder da hätte man was anderes machen sollen, ist ja nicht so passiert, aber ist ja schon mal so interessant die Frage, wenn man so zurückblickt, hätte man vielleicht irgendwelche Zeichen erkennen können, aber gut.
Also was ich als Vater nachhinein so ein bisschen bedauere, ist, dass wir den letzten Vertrag so unterschrieben haben, wie unterschrieben worden ist, nämlich dieses 2 Jahre plus erste Jahr Profis. Das war aus meiner Sicht nachhinein ein Fehler, weil es den Verein sozusagen aus der Bredouille gebracht hat. Ich kann den Verein verstehen, weil er damit sozusagen die Anfragen von anderen Vereinen abblocken kann und er auch sozusagen den Spieler wertiger macht. Aber auf der anderen Seite passiert es halt eben, dass der Verein sich auch ein bisschen zurücklehnen kann. Ja, und wenn der Paul sozusagen nach den beiden A-Jugendjahren frei gewesen wäre, dann hätte der Verein sich vielleicht schon früher in einer bestimmten Form committen müssen. Und das hat er nicht nötig gehabt, weil er ihn ja schon ein Jahr sicher gehabt hat. Ja, und das würde ich als Eltern heute nicht mehr machen. Also da würde ich sagen, nee, mach die 2 Jahre und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Punkt.
Ja. Was wäre denn passiert, wenn du gesagt hättest, nee, Vertragsauflösung, habe ich jetzt keine Lust drauf, ihr habt auch unterschrieben, dann hättest du da zwar offiziell noch so ein Jahr beim Profis gehabt, aber wärst du irgendwie nie zum Einsatz gekommen oder nicht mal zum Training oder was wäre denn da passiert?
Ja, das wäre wahrscheinlich dann so abgelaufen, dass ich da hingekommen wäre und dann hätte ich Runden laufen müssen oder sonst was. Ich weiß es nicht genau, der Fall wurde nie durchgesprochen, ich habe es noch nicht gefragt. Viele Freunde von mir haben mich auch gefragt, ja, warum machst du das, warum löst du das auf? Und dann habe ich halt einfach gesagt, dass wenn mir so klar das Zeichen geben wird, dass ich nicht gewollt bin, dann sehe ich es auch nicht ein, dann will ich dann auch nicht bleiben. Naja, dann lösen wir lieber den Vertrag aus.
Ja. Es war so, dass als sie dem Paul gesagt haben, dass sie den Vertrag auflösen wollen, haben wir als Eltern da ewig drauf gewartet, bis er dann aufgelöst war. Das war nämlich das Interessante. Als sie dann aufgestiegen sind in die Bundesliga, also bei Eintracht Trier, da hat auch der Verein auf einmal gar irgendwie auf Zeit gespielt, so ein bisschen hat man den Eindruck. Es gibt da 2 Gründe für. Das eine ist, vielleicht haben sie so ein bisschen überlegt, gucken wir mal, vielleicht will er ja, weil das hatte wohl auch der Remi mal angeboten, er könnte dann doch mit ins Trainingslager fahren, aber er dürfte nicht mittrainieren oder so.
War ja, irgendwas war, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Mhm.
Und vielleicht wollten sie auch mal gucken, welche andere Vereine sich dann melden, weil wenn der Paul in den Regionalliga-Verein gewechselt wäre, dann wäre sicherlich eine Ablöse fällig gewesen.
Ach so, okay.
Kann man von ausgehen.
Ja.
Und so hat man einfach verhandelt mit Weden, hat gesagt, okay, ihr wollt den Vertrag auflösen, dann haben wir halt noch ein bisschen gehandelt. Punkt. Ja. Dann hat Weden sich dann noch ein bisschen bewegt und dann haben wir den Vertrag dann aufgelöst.
Okay, verstehe. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Paul, das klang jetzt so, als seist du mit deinem Studium jetzt fertig. Hab ich das richtig rausgehört?
Genau, ich bin jetzt fertig
seit kurzem. Genau, und du möchtest demnächst ins Ausland, habe ich gehört. Was hast du da vor? Wo soll es hingehen? Was geht momentan überhaupt?
Ach so, ja, ich möchte meine Freundin besuchen, die wohnt in Italien momentan.
Ach so.
Und die habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, deswegen würde ich gerne jetzt demnächst mal runterfahren. Und ja, da bin ich dann 2 Wochen, bevor ich hier dann Praktikum anfange.
Ah, Also ich hatte falsch verstanden. Ich dachte, vielleicht möchtest du da für längere Zeit jetzt irgendwie so ein Auslandssemester oder sowas machen.
Nee, erst nicht, nee.
Okay. Ja, ich denke, damit sind wir durch für heute. Möchtet ihr noch irgendwas unseren Hörern mitgeben? Unseren Hörern, die unter 10 Jahre alt sind und demnächst vor der Entscheidung gehen, zu stehen, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln? Oder auch allen anderen Hörern?
Ja, gut, gerade an die jüngeren Hörer, die jetzt dabei sind, wenn sie wirklich den Plan oder den Traum haben, Fußballer zu werden, das wirklich auch versuchen sollen, ja, schauen sollen, frühzeitig ins, oder sag ich mal, irgendwann ins NLZ zu kommen und ja, dann, dass sie halt auch wissen, was sie dort erwartet, hoffe ich, dass ich da ein bisschen helfen konnte mit meinen Aussagen und dass man halt wirklich immer alles geben muss und auch auf viel verzichten muss, das ist klar, aber man hat auch eine sehr, sehr schöne Zeit und gerade wenn Fußball alles ist, was einen glücklich macht, dann ist das auch das Richtige.
Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr uns so ein bisschen hinter die Kulissen des NLZ-Betriebs blicken lassen. Wünsche euch alles Gute und Stefan, wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann mal im Stadion. Mhm. Ja, liebe Hörer, das war das Gespräch mit Paul und Stefan Lutterbüse. Ich hoffe, ihr fandet es ebenso interessant wie ich und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Niemals Erste Liga einschaltet. Ciao, bis bald.